Ich brauchte das Gefühl, da ist jemand, der ist hier, weil er hier sein will und nicht, weil er nichts anderes gefunden hat, ja, womit er sein Geld verdienen kann oder sie. Und da ist jemand, der sich wirklich Gedanken auch um uns macht. Na, was brauchen die? Wie brauchen die das? Wie komme ich mit denen überein? Wie können wir uns aneinander irgendwie anpassen? Das war's.
Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Schule brennt, dem Podcast von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig? Und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blume, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit.
Heute ist Nicole Diekmann zu Gast. Nicoles Motto in der Schule: mit dem Minimalen das Maximale erreichen. Was ihr damals an Ehrgeiz fehlte, kam später umso mehr. Als Kriegs- und Krisenberichterstatterin für das ZDF berichtete sie unter anderem aus Israel, der Ukraine und coverte Charlie Hebdo. Journalistin war zwar schon immer ihr Traumberuf, die Schülerzeitung interessierte sie jedoch nicht. Ich freue mich sehr, denn ich sitze hier mit Nicole Diekmann. Nicole Diekmann ist die Mutter von Kai Diekmann. Nein, eigentlich nicht, ne? Aber sag mal ganz kurz.
Eigentlich nicht. Genau, Kai Diekmann und ich haben ja denselben Nachnamen. Und es gibt so ein paar Leute da draußen, die können sich es nicht anders erklären, dass ich einigermaßen sichtbar bin und viel Reichweite habe, als damit, dass das über Vitamin B passiert ist. Aus eigener Kraft schafft eine Frau oder eine Frau wie ich sowas nicht, ist ganz klar. Also wird immer wieder gefragt, auf Twitter vor allen Dingen, ob ich mit Kai Diekmann verwandt bin. Und das seit vielen Jahren. Und seit fast genauso vielen Jahren antworte ich auf diese Frage nur noch mit: er ist mein Sohn. Wir sind sehr stolz. Es hat sich als Running Gag etabliert. Und zwar so weit, dass Kai Diekmann da auch voll drauf einsteigt und mir jedes Jahr zum Muttertag gratuliert.
Es ist fantastisch. Ich habe es gerade, das haben die ZuhörerInnen nicht mitbekommen, das sogar mitgesprochen, dieses wir sind sehr stolz. Wenn man dir folgt, sieht man das auch. Das ist ja so ein bisschen ein Unterschied auch zu anderen sehr großen Accounts. Du hast über 100.000 Follower. Du antwortest den Trolls immer mal wieder auch, ne? Und hast gesagt, das ist einfach deine Lösung, damit umzugehen. Normalerweise sagt man, don't feed the troll, du machst es genau andersrum, ne?
Ja, also wenn ich allen antworten würde, würde ich nichts anderes mehr machen. Nicht nur bei Twitter, sondern im kompletten ganzen Leben weltweit. Aber ich sehe den Erfolg der Strategie Don't Feed the Troll nicht. Das hat sich nicht als wirklich ruhmreich und gewinnbringend erwiesen. Und genau, ich muss ja abends ins Bett gehen und das Gefühl haben, ich bin mit der Welt im Reinen und ich kann gut schlafen. Das geht nur in Kombination mit meinem ganz festen Glauben daran, dass wir alle in Social Media aktiv sein müssen, weil die Trolle sonst nämlich Überhand gewinnen, wenn jeder für sich den richtigen Umgang mit diesen Leuten findet. Und für mich ist der richtige Umgang, zwischendurch mal mir jemanden rauszugreifen, der besonders brutal ist, besonders hasserfüllt oder auch einfach besonders doof, und dem zu antworten. Und zwar auf eine sehr deutliche, aber ich hoffe, das ist mir bisher immer gelungen, auch niveauvolle Art und Weise, also nicht auf dasselbe Niveau herabzusinken. Ich mache das erstens aus seelenhygienischen Gründen, aber auch, um potenzielle Nachahmer abzuschrecken. Weil ich immer wieder sehe, wenn ich mir so eine Person da rausziehe, die vorher sehr laut war, da hängt dann plötzlich ganz schnell ein Schloss vorm Account, bei denen das überhaupt nicht recht ist, dass alle meine Follower sehen, was sie da eigentlich für einen Quatsch fabrizieren.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe auf meinem Instagram-Account, wenn es da passiert, dass mal ein Post, ja doch, man kann sagen, viral geht, also so eine Reichweite von so 250.000 überschreitet bis zu 1 Million, dann kommen merkwürdige Kommentare.
Ja, ja.
Und das packe ich dann manchmal in die Story und verteile den Random Dude of the Internet Award. Ne, ist sehr, sehr positiv, aber da merke ich das dann auch. Also ich will ja mit den Leuten auch diskutieren, aber wenn die schon so hasserfüllt ankommen, ist das Problem.
Es gibt ja, das ist ja das Problem, man kann ja Leute zu nichts zwingen und manche wollen ja gar nicht diskutieren. Das ist ja das Problem.
Jetzt ist es so, dass wir ja eigentlich über Schule sprechen wollen. Da kommen wir auch noch zu. Aber ich möchte natürlich vorher allen so ein bisschen auch ein Feeling dafür geben, was du sonst noch so machst. Du bist für das Ressort Digitalisierung im ZDF-Hauptstadtstudio zuständig, bist aber gleichzeitig eben eine Expertin für Shitstorms. Und zwar, weil du sozusagen selber in einem drin warst. Wir machen jetzt nicht das, die ganze Geschichte, aber so ganz kurz. Du hast mal geschrieben, Nazis raus. jemand schrieb, wer ist denn Nazi? Und du antwortetest nochmal, genau was? Und
jeder,
dann brach die Hölle los.
Genau, ich antwortete, weil ich wusste, diese Frage dient keinem informativen Charakter, sondern ich sollte provoziert werden. Es ist ja relativ einfach zu definieren, wer oder was ist ein Nazi. Ja? Und wenn jemand mit einem einschlägig bekannten Account fragt, wer ist denn für Sie ein Nazi, dann geht es eigentlich nur darum, hinterher dabei rauszukommen, mit, sehen Sie, Frau Diekmann, die stellt alle in die rechte Ecke. Um dieser Diskussion einfach aus dem Weg zu gehen und dem vorzugreifen, habe ich geantwortet, jeder, der oder die nicht die Grünen wählt. Das geht darauf zurück, dass ich, du hast es gerade gesagt, für die Öffentlich-Rechtlichen arbeite. Und damit ja aus Sicht einiger, die das so darstellen wollen, ich glaube nicht mal, dass sie es selber glauben, das bin, was die AfD linksgrün versifft nennt. Genau, und das war meine provokative Antwort darauf. Ich habe vergessen, ein Zwinker-Smiley hinten dran zu setzen. Das bedeutet, dass Leute, die ein großes Interesse dran haben, mich in eine Ecke zu stellen, diesen Tweet natürlich als 1A-Vorlage genutzt haben. Ich muss selbstkritisch sagen, auch nutzen konnten. Dann gab es einen riesen Shitstorm, ist auch schon fast 4 Jahre her. Irgendwann habe ich mir gedacht, das war alles gar nicht so witzig. Was mache ich denn da jetzt Konstruktives draus? Denn darum geht's ja am Ende des Tages, ne? Aus allem irgendwie was Konstruktives zu machen. Also habe ich mir gedacht, ich nehme jetzt meinen Shitstorm und lese mich mal in das Thema ein. Und mach mich zur Expertin, vielleicht auch um anderen Leuten, die sowas erleben, helfen zu können, erklären zu können. Was sind das für Mechanismen? Was passiert in einem? Warum passiert das in einem? Und was tut man in dem Moment, wenn es passiert? Oder vielleicht auch eher so 1-2 Tage später?
Gleichzeitig sozusagen dieses, was wir gerade gesagt haben, was du im Netz machst, dieses etwas Rebellische, etwas Konstruktives aus der Gegebenheit machen, die vor einem ist, das trägt uns so ein bisschen in deine Schulzeit, würde ich sagen.
Okay.
Weil ich habe etwas aus dem Vorgespräch mir notiert, was ich interessant fand, nämlich ein scheinbarer Widerspruch. Und zwar, du bist gerne in die Schule gegangen, aber standest oft auf dem Flur.
Ja.
Wie kriegt man das zusammen?
Ja, ich bin wahnsinnig gerne in die Schule gegangen, weil ich total gerne lerne, weil ich deswegen bin ich Journalistin. Das ist ein Traumjob, weil du jeden Tag dich in neue Aspekte einarbeiten musst und die so gut verstehen, dass, wenn es glückt, du in der Lage bist, es Leuten zu erklären, die sich nicht den ganzen Tag wie du damit beschäftigt haben, sondern sich nach der Arbeit auf die Couch setzen, klassisch, und eine Nachrichtensendung gucken oder in der Mediathek nachgucken, was in den Nachrichtensendungen gelaufen ist. Und deswegen bin ich gern in die Schule gegangen, weil das in mir ist, ne? Diese Wissbegier und auch dieser Ehrgeiz. Sachen, die ich zuerst nicht schnalle, nicht zu verstehen, dann zu verstehen, das ist mir in den Naturwissenschaften, würde ich behaupten, nur mäßig gelungen. Aber ich habe es eben immer wieder versucht. Aber, genau, ich habe Teile meines Englischunterrichts in der 8. und 9. Klasse, und zwar große Teile, auf dem Flur verbracht, weil ich mit der Lehrerin nicht klargekommen bin, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass die mit vollem Herzen dabei war. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass sie uns mochte. Ich hatte vor allen Dingen das Gefühl, die mag ihren Job nicht, sondern die steht da und reißt ein Programm runter.
Oh, meine Ohren werden immer größer. Man muss auch dazu sagen, ab und zu gebe ich ja so kleine Snippets aus meiner eigenen Schulzeit. Ich habe damals der Russischlehrerin, ich hatte ja Russisch, ich spreche nicht mehr so viel, ich habe alles vergessen. Da gab es dann einen Test und ich war der Meinung, die hat uns auf diesen Test nicht richtig vorbereitet. Dann habe ich ihn zerrissen und bin aus dem Raum gegangen.
Okay, krass.
Also ja, so ein bisschen Drama-Queen. Aber was mich da total interessiert, woran hast du das als Schülerin? Ich meine, 8., 9. Klasse ist für mich jetzt als Lehrer, ne, das ist, da kann man gut connecten, wenn man so ein bisschen auf Augenhöhe geht.
Genau.
Aber woran hast du mitbekommen, dass die nicht so richtig Interesse an euch hatte?
Ja, du merkst ja, ob ein Mensch dir zugewandt ist oder ich finde gar nicht mal dir zugewandt ist, sondern der Klasse zugewandt. Dass die Chemie auch mit Lehrern und Lehrerinnen nicht stimmt, das ist ja völlig normal. So schlau ist man, glaube ich, auch in der 8., 9. Klasse schon, dass das zum Leben dazugehört. Aber wenn du wirklich merkst, die Chemie zwischen den Strukturen, also der Person da vorne und denen, die da sitzen und wirklich auch warten. Und es ist, finde ich, nicht so schwierig, in der 8., 9. Klasse zu kapieren, Englisch brauchst du. Binomische Formeln, ja, alles, was mit Physik, Chemie zu tun hat, da komme ich schon an meine Grenzen, merkst du gerade. halte ich auch für falsch zu sagen, das brauchst du später im Leben nicht mehr, weil es ja oft auch einfach um den Weg geht, um die Methode, sich was zu erarbeiten. Aber nochmal, für aufsässige, genervte und quasi per Gesetz dazu verdonnerte Menschen, Teenies, aufsässig zu sein, auch für die ist logisch, okay, Englisch, das könnte sein, dass das später in meinem Leben vielleicht auch jetzt schon eine Rolle spielt, also höre ich mal gut zu. Und wenn dann das Interesse da ist, ja, und eben spürbar ist, es ist ein Gefühl, spürbar ist, da steht vorne jemand, die liebt das nicht, was sie tut, die fühlt sich unwohl in ihrer Rolle, dann ist es vielleicht auch so eine Spirale, die sich in Gang setzt, die bestimmt auch für beide Seiten nicht wirklich fair ist, in der auch beide Seiten nicht fair miteinander spielen. Und das ist in dem Fall passiert. Ich habe das schlecht hinbekommen, für mich zu behalten, was ich von der Art und Weise halte, wieder unterrichtet wurde. Ja, und das hatte dann eben, und das würde ich als krasse Hilflosigkeit im Nachhinein bezeichnen, bewirkt, dass die Lehrerin mich wirklich zum Schluss dann schon vor Beginn des Unterrichts rausgeschmissen hat.
Vor Beginn des Unterrichts?
Ja, ja, die ist reingekommen. Also es war tatsächlich monatelang so, dass die morgens reinkam und sagte, so, schönen guten Morgen, Nicole, du weißt Bescheid, du gehst, sonst kann ich hier nicht in Ruhe unterrichten.
Okay, eigentlich wollte ich später noch eine Anschlussfrage zu schlechten Lehrern stellen, aber das hat sich damit ja schon fast erledigt. Was ich total interessant fand, da möchte ich nur ganz kurz mal sagen, du hast gerade so nebenbei, in so einem Nebensatz erwähnt, worauf es ankommt, aus meiner Sicht, wenn es um Lernen geht. Du hast nämlich gesagt so, hey, ja, das eine oder andere ist nicht falsch zu lernen, ja, also klar, so ich wenn ich jetzt weiß, wie ein Blatt funktioniert, gehe ich nicht sofort raus, ne, nehme den nächsten Baum und singe ein Lied über Photosynthese, aber du hast gesagt, die Methode halt kennenzulernen, ja, und das ist das, was ich mal sage, so zu verstehen, wie funktioniert das, ja. Man muss das ja gar nicht immer bis zum Ende machen. Ja, Klammer auf, wird aber zu oft gemacht, davon lebt quasi ja die gesamte Nachhilfeindustrie für Mathematik zum Beispiel.
So ist
ja?
es, die hat an mir auch gut, also Klammer meinen zu. Eltern auch sehr gutes Geld verdient. Ich bin da auch ganz wertkonservativ und klassisch tatsächlich. Ich glaube fest daran, dass es total wichtig ist, gerade dann, wenn es nicht so in einem steckt, zu lernen, also Disziplin zu lernen, zu realisieren, es macht nicht alles Bock im Leben, aber es gibt Dinge, an denen kommt man einfach nicht vorbei. Und jetzt klinge ich wie eine Oma, aber natürlich ist es einfacher, wenn man es relativ früh schnallt, dass Prokrastination einen nicht wirklich weiterbringt. Und du lernst es ja, finde ich, beziehungsweise du spürst die Auswirkungen davon ja nirgendwo so unmittelbar wie in der Schule, weil dann schreibst du halt eine 6, ja, oder gehst mit Bauchschmerzen in die Schule, gehst mit Bauchschmerzen in die Klassenarbeit, in den Test. Das ist ja für niemanden schön. Also von daher glaube ich tatsächlich, bleiben wir mal bei den binomischen Formeln, die ich heute wirklich, ich brauche die nicht. Ich bin Journalistin, ich bin nicht mal auf dem Wirtschaftsressort. Ja, aber natürlich ist es gut, Dinge zu lernen, die einem nicht so liegen. Ja, eben weil man viel über sich erfährt und für sich Methoden entwickeln kann, mit Unangenehmem umzugehen, um Hilfe zu bitten, sich zusammenzutun im Zweifel und so weiter. Also von daher bin ich da, glaube ich, relativ konservativ, ja, und habe unter, es gehört auch zur Geschichte, unter sehr konservativ unterrichtenden Lehrenden 1A funktioniert. Ich hatte eine Mathelehrerin in der 10. Klasse, das war jetzt auch nicht in den 60er Jahren, so alt bin ich auch noch nicht, die ist reingekommen. Wir mussten uns hinstellen, wir mussten sie, guten Morgen, Frau, begrüßen, dann durften wir uns hinsetzen und dann hat die knallhart unterrichtet. Ich bin mit kaum einer Lehrerin so gut klargekommen wie mit der, weil ich gemerkt habe, die macht das deshalb, weil sie für sich rausgefunden hat, das ist für sie der beste Weg, uns möglichst effektiv ihren Stoff zu vermitteln. Es ging nicht darum, dass sie da so ein Hierarchiegefälle etablieren wollte. Das spürt man, glaube ich, auch schnell, warum Menschen was machen, ob es um so Machtspielchen geht. Und das war bei ihr nicht der Fall, sondern die war so gestrickt, die war auch schon ein bisschen älter, die wollte, dass das so funktioniert, die hatte keine Lust, sich zu verstellen. Die war total authentisch, blödes Wort, aber es war sie. Und so hat die konsequent auch unterrichtet. Und wenn das in sich stimmig ist und du merkst, und das finde ich das Allerwichtigste, egal ob es um Lehrer geht, ob es um Journalisten geht, um irgendwas anderes, die hat für das Thema gebrannt und die wollte das an uns weitergeben und hatte für sich eben erarbeitet, was ist meine Methode.
Ich habe ungefähr 12 Nachfragen.
Ja, bitte.
Ich versuche jetzt aber erstmal so nach und nach. Ich fand das interessant, dass du gesagt hast, dass das konservativ ist. Das ist nämlich etwas, das ich nicht nur teile, sondern wo ich sozusagen aus der progressiven Bildungsszene auch dann ab und zu mal einen abkriege, dass das nämlich konservativ ist. Ich habe das auf die Formel gebracht. Bildung bedeutet auch das kennenzulernen, wogegen man sich entscheiden kann.
Ja. Ja? Absolut.
Auf der anderen Seite glaube ich, dieses Kennenlernen, das wäre halt wichtig, dass das vertieft ist, ja, und mehr auf Einzelteile als riesige Panoramen von Dingen, die man dann alle wieder vergisst. Jetzt aber nochmal ganz kurz, bevor wir zu dieser guten Lehrerin kommen, was mich wirklich jetzt gerade noch interessiert hat, was hast du gemacht, dass die dich immer dann an den, warst du einfach schnippisch? Hast du nicht gemacht, was sie dir gesagt hat? Oder?
Ich hatte und habe einen riesigen Vorteil bis heute. Ich kann gleichzeitig ganz viel quatschen und kriege in dem Moment alles mit, was um mich rum passiert.
Ja. I see where that...
Ganz
okay,
genau.
Okay.
Also ich habe auch in der Zeit, in der ich 80% des Englischunterrichts vor der Tür verbracht habe, trotzdem weiter gute Noten geschrieben. So. Und das muss man sagen...
Das muss die gehasst haben.
Ja, und es, also was man natürlich auch sagen muss, ist, es ist auch nicht sehr kollegial... Die Nachbarn, ich habe das nicht gecheckt in dem Alter. Ich habe natürlich gedacht, das ist normal, geht allen so. Wenn die reden, kriegen die gleichzeitig trotzdem den Unterricht mit. Ist natürlich auch nicht nett, den Rest der Klasse zu stören. So, es nervt ja. Ne? So gemurmelt. Ich war Tutorin an der Uni und war da auch immer sehr schnell irritiert, wenn irgendwo gemurmelt wurde. So eine kleine Dauerbeschallung im Hintergrund, das wirst du besser wissen als ich, ist ja fast anstrengender als jemand, der mal eben kurz impulsiv irgendwo reinschreit.
Total.
Also von daher, das habe ich gemacht und ich habe keinen Hehl daraus gemacht, was ich von der gehalten habe. Da fehlte mir auch noch ein bisschen der Respekt. Ne? Also es ist auch nicht schwarz-weiß. Ich glaube, es ist der falsche Weg, eine Schülerin rauszuschmeißen. Das würde ich bis heute so sehen. Aber ich hatte da auch einen großen Anteil dran, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Was ich noch sagen will, ist, ich hatte auch andere Lehrer. Ich hatte zum Beispiel einen Geschichtslehrer, ich hatte Geschichts-LK, Herrn Becker. Der war das komplette Gegenteil von dieser konservativen Mathelehrerin. Mhm. Es war ein Alt-68er. Der hat null Wert darauf gelegt, ob wir überhaupt auf unseren Stühlen saßen, wenn er reinkam und wenn er angefangen hat zu unterrichten. Der hatte einen wahnsinnig unkonventionellen Unterrichtsstil. Da habe ich auch mitgemacht. Ich war nie eine Schülerin, die Autorität brauchte, weil sich jemand Autorität aufgeführt hat, sondern ich brauchte das Gefühl, da ist jemand, der ist hier, weil er hier sein will und nicht, weil er nichts anderes gefunden hat, ja, womit er sein Geld verdienen kann oder sie. Und da ist jemand, der sich wirklich Gedanken auch um uns macht. Na, was brauchen die? Wie brauchen die das? Wie komme ich mit denen überein? Wie können wir uns aneinander irgendwie anpassen. Das war's.
Ich finde das so schön. Und ich muss dir aber wirklich sagen, ich bin jetzt seit 10 Jahren Lehrer und in manchen Nebenfächern schaffe ich es jetzt erst, mir die Zeit zu nehmen, dass ich wirklich mal mit jedem Schüler und jeder Schülerin so gefragt habe, so wie sieht's bei dir aus? Mhm. Weil ich will mich da auch nicht aufspielen. Ich bin ja nicht der Klassenlehrer. Aber zum Beispiel aus meiner Sicht, ich bin ja sowieso kritisch gegenüber Noten. All das, was den Noten angetragen wird, ich glaube nicht, dass das stimmt. Die sind nicht valide, die sind nicht reliabel und die sind nicht objektiv. Aber das wäre eine andere Diskussion. Aber ich finde, es gibt nichts, was unfairer ist als mündliche Noten, weil das charakterabhängig ist. Mhm. Ich habe manchmal Schülerinnen und Schüler da sitzen, die sind nicht still, weil sie nichts wissen, die sind still, weil sie stille Charaktere sind. Und dann muss ich mit denen sprechen und sagen, guck mal, wir machen ein Signal aus oder soll ich dich mal dran nehmen oder wie auch immer.
Ja. Ja.
Und das kriegt man aber natürlich nur mit, wenn man diese Zugewandtheit hat und wenn man auch sagt, das ist mir jetzt gerade wichtiger, als eben den Stoff durchzupeitschen. Mhm. Was mich noch interessiert in Bezug auf deine Flur-Episoden, dann verlassen wir den Flur auch übrigens. Nur als kleiner Hinweis, für mich fühlt es sich, ich mache das ganz selten, auch immer nach einer Niederlage an. Weil das eine Sanktion ist und Sanktionen eigentlich immer so der letzte Schritt sind. Ne? Eigentlich will man ja gar nicht sanktionieren müssen. Also ich würde sagen, es ist eine Niederlage.
Und wenn ich noch eins sagen darf, ich finde es, egal in welcher Lebenslage und in welchem Kontext, immer ein bisschen traurig, wenn man nur eine Eskalationsstufe kennt.
Absolut, ja klar.
Ne?
Ja, logisch.
So.
Also ich habe...
Das ist ja nicht mal kreativ.
Ja, ja. Nee, ich hab drei. Ich habe den bösen Blick.
Der ist
wirklich böse. Ich kann den jetzt nicht nachmachen, sonst muss ich lachen. Dann habe ich wirklich so ein transparentes, du bewegst dich, also neutral formuliert, du bewegst dich gerade auf eine Grenze zu, die du nicht übertreten möchtest.
Ja.
Und beim dritten Mal erhebe ich meine Stimme.
Ja. Ja.
Und dann kommt erstmal lange nichts. Und genau. Was waren mit den anderen Schülerinnen und Schülern bei dir in der Klasse, deinen Klassenkameraden? Wie fanden die das? Hattest du danach fette Props oder haben die gedacht so, boah, nee, jetzt spielt die sich wieder auf und steht da im Flur rum?
Beides. Du hast die einen, die dir auf die Schulter klopfen und sagen, wie mega cool du bist. Natürlich auch. Erleichtert darüber, dass sie es nicht machen müssen. Ja. Die Lehrerin war wirklich wahnsinnig unbeliebt. Es tut mir jetzt so leid, falls sie uns zuhört, aber es weiß ja auch nur ein eingefleischter Kreis, um wen es geht. Falls die überhaupt noch lebt. Man vergisst ja auch manchmal, wie alt man schon ist. Also es gab die einen, die sagten, ja super cool. Es gab natürlich auch die anderen, ganz sicher, die gedacht haben, was ist mit ihr los? Dann halt die Klappe, setz dich hin und zieh den Stoff durch. Aber dadurch, dass ich eben die guten Noten trotzdem hatte, hielt sich das in Grenzen. Sonst wäre es auch von meiner Seite ja absolut töricht gewesen. Das muss man ja auch sagen.
Wir haben darüber gesprochen, was ein schlechter Lehrer ist. Wir haben darüber gesprochen, was ein guter Lehrer ist. Und auch da total interessant. Also ich habe dich auch so verstanden, Autorität ohne autoritär zu sein, aber eine Zugewandtheit, ein Interesse, eine Augenhöhe. Ich finde, Augenhöhe kann ja auch so falsch verstanden werden. Augenhöhe heißt ja nicht, dass jeder Kumpel sein muss. Und dann haben wir aber auch über Stoffe geredet. Ich mag immer diesen Begriff nicht. Jetzt mittlerweile ist Kompetenz, aber ist egal. Reden wir über Stoffe. Gab es auch etwas, wo du gesagt hast, also es hat dir mega Spaß gemacht und ist auch total relevant, immer noch? Oder zumindest so, dass du zurückblickst und gedacht hast, das hat mir immer Spaß gemacht, das war immer super.
Du meinst Fächer?
Ja.
Ja, keine große Überraschung. Als
also das, was man denken mag.
Deutsch, Geschichte, Politik habe ich geliebt. Also Politik fand ich ganz großartig, Philosophie auch. Habe ich auch gerne gemacht. Aber nochmal, also selbst Mathe hat mir Spaß gemacht und ich bin, oder noch Physik war noch schlimmer. Auch Physik, es war die Hölle für mich. Ich habe mal in einem Physiktest knallhart abgeschrieben von meiner Sitznachbarin, Caroline. Die war ein totaler Crack. Ich hatte eine 1. Den Test musste ich nachschreiben, weil der Lehrer gesagt hat, eine 1, Nicole Diekmann? Gucken wir uns doch noch mal genauer an. Und dann wurde es eine 4-. Also ich war wirklich in Physik nicht gut. Es hat mich auch nicht interessiert. Ich habe die Relevanz für mich nicht gesehen. Und trotzdem bin ich da gerne hingegangen, weil ich irgendwie immer die Hoffnung hatte, dass es so einen Wendepunkt gibt, dass es irgendwann so plopp macht und ich habe es dann verstanden. Der kam, bevor ich es abgewählt habe, nie. Genau, also die klassischen Journalistenfächer haben mir am meisten Spaß gemacht, aber insgesamt finde ich das Konzept Schule total gut. Lernen, das Konzept Lernen.
Okay, weil das ist ja ein großer Unterschied.
Ja.
Da kommen wir gleich nochmal zu. Bevor wir dazu kommen, kommen wir zur Kategorien, die dieser Podcast hat. Mhm. Ich nenne dir einen Begriff, beziehungsweise stelle dir eine Frage und du sagst einfach mal so ganz kurz, was dir dazu einfällt.
Mhm. Die Schultoilette.
Das erste Mal geraucht.
Oh nein. Mhm. Jetzt echt? Na, da muss ich nochmal nachfragen. Kannst du dich noch genau dran erinnern?
Ja, es war mit mehreren Freundinnen aus meiner Klasse zusammen. Eine hatte Zigaretten von zu Hause mitgebracht, deren Vater rauchte. Und dann haben wir da zusammen geraucht. Und dann haben wir uns alle sehr schnell hingesetzt in der Toilette, weil uns sehr, sehr schwindelig wurde.
Wie alt warst du da?
14. Mhm. Ich glaube, 14, ja.
Waren die okay, die Schultoiletten? Das ist ja immer so ein Riesenthema.
Ja, also. Ja. Ich komme aus Gütersloh. Gütersloh ist eine reiche Stadt. Bertelsmann sitzt da, Miele sitzt da. Und ich bin zur Schule, also 14, da war ich, warte mal, ich bin 92, es war 1992. Ich glaube, da war das noch nicht so krass. Und wir beide, also ich nehme Berlin immer als Maßstab. Ich kenne so ein, zwei Schultoiletten. Das ist kein Vergleich. Auch heute nicht. Also wenn ich in NRW bin, mein bester Freund ist Lehrer, da sieht es noch ein bisschen anders aus. Die waren völlig okay, ja.
Ja, das ist schön. Ich meine, gut, unsere Schultoiletten sind auch okay, wenn gerade keine TikTok-Challenge ist.
Wieso? Was gibt's denn da für Challenges auf Toiletten?
Es gab eine TikTok-Challenge, Schultoiletten zerstören.
Ja, toll.
Nee, also wirklich eine ganz kreative Challenge, ja. Also ja, nee, irgendwie kaputt machen und so, ne?
Ja, diese Challenges sind eh
völlig bekloppt. Entweder geht was kaputt oder irgendjemand stirbt.
Deine Nummer 1 Ausrede.
Meine Nummer 1 Ausrede? Ich habe mich selten rausgeredet tatsächlich.
Oh, du, ich finde das ja so sympathisch, ne? Du saßt dann da und hast, ich kann mir das richtig vorstellen, hast gesagt, nee, ich hatte Besseres zu tun.
Nee, so nicht, aber ich bin tatsächlich manchmal ein bisschen zu doof zu lügen und das ist gar nicht so richtig rühmlich, aber ich habe wahnsinnig viel Rebellion in der Schule ausgelebt. Ich glaube, das, was ich mit meinen Eltern eigentlich hätte ausmachen müssen, habe ich in die Schule getragen, aber ehrlich gesagt, ich brauchte auch nicht so viele Ausreden.
Weil es dir einfach entweder Bock gemacht hat oder du es zumindest probiert hast.
Ja, das ist mir auch wirklich viel in den Schoß gefallen. Also ich habe einfach Schwein gehabt. Im Studium übrigens später hat mich das total belastet. Ich musste im Studium lernen zu lernen. Ich habe die ersten Hausarbeiten im Studium zurückgekriegt und konnte die nochmal schreiben. Ich bin im Studium am Anfang durch Klausuren gefallen, weil ich in der Schule einfach wenig hatte machen müssen und weil ich schnell bin. Ich bin bis heute sehr schnell. Ich konnte auch in den Pausen Hausaufgaben machen. Das habe ich irgendwie immer geregelt gekriegt, wenn ich die nicht eh zu Hause gemacht hatte. Also man darf jetzt auch nicht sich Nicole Diekmann in ihrer Schulzeit vorstellen als Oberanarcho. Das war ich auch nicht, ne? Also ich gehe schon bis heute in Auseinandersetzungen rein. Aber ich habe mir jetzt auch nie eingebildet, dass ich jetzt komplett gegen das System arbeite. Das habe ich nie gewollt, das will ich bis heute nicht. Deswegen, es ist so eine Mischung aus, ich brauchte das selten und wenn ich aber eine Ausrede brauchte, habe ich meistens den Weg gewählt, mich darüber auch ein bisschen angeberisch zu profilieren.
Ja, das kenne ich sehr gut. Ich habe mal einen Aufsatz vorgelesen und die Nebenmänner von und neben, also meine Klassenkameraden wussten, dass ich ein leeres Blatt Papier vor mir liegen hatte.
Ernsthaft?
Ja, ich weiß nicht, das ist etwas, das schaffe ich bis heute ganz gut. Eigentlich darf ich das nicht erzählen, aber jedenfalls.
Zu spät.
Ja, okay. Pass auf. Eine Kategorie noch.
Bester Lehrerinnenspruch.
Einen typischen Lehrerinnenspruch oder einen, den ich mal abgekriegt habe? Und
auch,
der mich
ist egal.
Hedonisten-Vibe hat mich mal mein Lieblingslehrer genannt.
Das war dann aber Hedonisten-Vibe. Aber war das auch so eine positive?
Ja, den habe ich eben schon erwähnt. Das war Herr Becker, mein Geschichtslehrer. Den fand ich sensationell und bin mit dem super klargekommen. Und ich würde behaupten, der ist mit mir auch sehr gut klargekommen. Ich war da wahnsinnig aktiv im Geschichts-LK. Also genau, bei dem hat die Mischung halt super funktioniert. Ich war da laut und präsent und bin mit dem auch in so Fights gegangen, aber tatsächlich inhaltlicher Art, ne? Also weil wir einfach unterschiedliche politische Ansätze hatten oder unterschiedliche Interpretationen von historischen Ereignissen. Im Prinzip haben wir in der Oberstufe nur Nationalsozialismus gemacht in Geschichte. Sehr, sehr viel zumindest. Das war so ein Augenzwinkern dabei. Was er mir damit sagen wollte, war, du nimmst alles mit. Ja, du bist so viel unterwegs, du bist nur auf Jück, wie man sagt, in Gütersloh, aber du kriegst das hier alles gut geregelt. Also vielleicht war da auch ein bisschen die Warnung bei, die sich leider später bewahrheitet hat, das wirst du so nicht durchhalten können in deinem Leben, aber das war nicht verurteilend, überhaupt nicht.
Jetzt gab es ja eine andere Lehrerin, die dir tatsächlich nahegelegt hat, Journalistin zu werden.
Ja.
Also erzähl mal die Geschichte, weil du warst ja noch nicht mal in der Schülerzeitung. Wie kam die da drauf? Ich meine, ist schon klar, wir haben jetzt schon gehört, du warst gut in Deutsch, du warst gut in Politik und so. Also ist naheliegend, aber das war schon irgendwie dann ein wegweisender Moment, kann man sagen, oder?
Das könnte man so sehen. Man kann das auch anders interpretieren. Und zwar war das Frau Köster, deren Sohn, lustigerweise Philipp Köster, der Chef von 11 Freunde ist. Der ist auch Journalist geworden.
Aber.
Genau, die Welt ist ein Dorf. Frau Köster hat zu meiner Mutter, ich war gar nicht dabei, beim Elternsprechtag gesagt, 5., 6. Klasse, sie könnte sich gut vorstellen, dass ich Journalistin werden könnte, weil ich so gerne mit Sprache spiele und weil ich so gerne Dinge erkläre und erzähle. Und da sind wir wieder beim Hedonisten-Vibe. Ich habe mir das überlegt, also als meine Mutter mir das beim Nachhausekommen erzählte und dachte, ja, das klingt ja super und habe die Chance einfach genutzt, mir für den Rest meines Lebens über diese total elementare Frage den Kopf nicht mehr zerbrechen zu müssen. Ich habe das dann einfach so hingenommen und dachte, ja gut, werde ich Journalistin.
In der 6. Klasse?
Ja, genau. Und naja, und warum habe ich nicht bei der Schülerzeitung mitgemacht? Hedonisten-Vibe. Ich habe das überhaupt nicht eingesehen, meine Freizeit dafür zu investieren, weil ich dachte, das ist ja nicht zielführend. Das liest hier kein Mensch. Mich interessiert die Schülerzeitung auch nicht. Ich hätte mich dann aber auch nicht direkt an die Spitze der Bewegung setzen und Chefredakteurin werden und das ganze Ding umkrempeln wollen. Also habe ich lieber Sport gemacht in meiner Freizeit, ne? Also ich habe Softball gespielt in meiner Schulzeit viel und so weiter und einfach viel Zeit mit Leuten verbracht. Aber das ist, wenn ich mir das so anschaue, einmal in meinem Freundeskreis, diese Sinnsuche, diese Suche nach etwas, was macht mich beruflich glücklich, das ist ja wirklich eine Kernfrage.
Total.
Und ich kriege das auch jetzt mit im Bekannten- und Freundeskreis. Die Kinder, die gerade Abitur machen, was für eine riesige Angst die haben. Die wachsen ja heute noch mit einem anderen Druck auf, als wir das getan haben während der Schulzeit. was die für eine Angst davor haben, mit nur einer Entscheidung, zum Beispiel für ein Studienfach, den Rest ihres Lebens sich quasi zu verbauen, sollten sie merken, das war die falsche Entscheidung. Das sind alles Fragen, die haben sich mir nicht gestellt, weil ich ja so ab dem 11., 12. Lebensjahr für mich beschlossen hatte, okay, Frau Köster ist eine super Lehrerin, die hat gesagt, ich kann Journalistin werden, dann wird das schon so richtig sein, dann machen wir das so, dann wende ich mich jetzt anderen Fragen zu.
Krass. Super bequem. Ich meine, man muss ja auch sagen, heutzutage, ich würde den Schülerinnen und Schülern immer am liebsten, also ab und zu hebe ich auch mal so an, zu so reden und sage, passt mal auf, Leute. Ne? Ich bin ja jetzt 40 und so, ich habe schon ein bisschen was erlebt und so, bitte, lasst mich euch einen Tipp geben. Versucht ein bisschen den Druck rauszunehmen. Reist, wenn ihr könnt. Ich meine, ist immer eine monetäre Frage. Wenn ihr nicht könnt, macht irgendwas anderes. Ich habe ja schon sozusagen die Schelten kassiert, weil ich vor Steinmeier gesagt habe, soziales Pflichtjahr finde ich gut. Allerdings nicht, explizit nicht. Aus Solidarität. Und nicht, dass ich was gegen Solidarität habe. Ich finde Solidarität wunderbar. Und ich glaube, die lernt man da tatsächlich aus. Ja. Sondern aus rein individuellen Gründen. Weil man bei so einem Jahr reflektieren kann. Man packt an. Man lernt Leute kennen. Ich sag manchmal so, ey, du weißt doch nicht, ob du irgendeinem Opa begegnest. Und der sagt dir, hör mal, ich habe ihn, was weiß ich, an Zeppelin gearbeitet. Ich zeig dir mal Bilder und plötzlich hast du ein Interesse an Technik. Oder was weiß ich. Ne, wir tun ja immer nur so. Oder nicht alle, bei dir hat es ja tatsächlich geklappt, aber viele Erwachsene tun ja so, als wenn ihr Lebensweg linear verlaufen wäre.
Ja.
Aber in Wirklichkeit sind so viele Entscheidungen, ja. Und dann sage ich den Schülern immer, geht weg, ja. Wenn ich höre bei den Schülern, die bei mir, ja, nee, ich möchte jetzt erstmal bei meinen Eltern, dann sage ich immer, nein, jetzt geht, wenn es geht, natürlich immer, wenn es geht.
Ja.
Wenn man in München studieren möchte und so, es ist ein Problem für 700 Euro auf 12 Quadratmetern. Aber geht weg, weil diese gemeinsam erlebte Orientierungslosigkeit, die ist auch total fruchtbar.
Ich glaube, was ganz wichtig ist an so einem sozialen Pflichtjahr, klingt immer doof, aber an so einem Niemandsland, mit positiver Konnotation sage ich das, mit 6 wirst du eingeschult und dann bist du im System drin. Und aus dem kommst du ja eigentlich erst mit der Rente wieder raus. Ja, du gehst in die Schule, du wirst ausgebildet, du gehst zur Uni oder du machst deine Ausbildung und dann gehst du arbeiten. Wenn du dir dieses Jahr dazwischen nimmst, ob du es dir nimmst oder ob es dir gegeben wird, lassen wir mal dahingestellt sein. Wenn du dir dieses Jahr nimmst, bist du aus diesem System erstmal raus und lernst dich kennen, das erste Mal quasi bewusst, als jemand, der nicht funktionieren muss. Und lernst die Welt aus einer völlig anderen Perspektive kennen. Du musst nicht funktionieren, du musst keine Leistung erbringen im Sinne von Noten. Aber ich habe das an allen Freunden gesehen, die Zivi gemacht haben nach dem Abi. Du leistest was anderes und du erkennst, wie unterschiedlich Leistung in unserer Gesellschaft definiert ist und was für ein anderes Gefühl du plötzlich haben kannst. Also jemandem Lebenswichtiges zu erleichtern oder zu ermöglichen, zum Beispiel als Zivi, was es ja nicht mehr gibt, befriedigt dich ja auf eine ganz andere und altruistischere Art und Weise, als wenn du eine 1 im Mathe-Test geschrieben
Absolut.
Hast.
Absolut. Ich meine, das Problem ist immer, aber es ist jetzt noch eine andere Diskussion, dass diejenigen, die fürs freiwillige soziale Jahr sind, das sind oftmals auch Leute, die tatsächlich in Institutionen arbeiten, die sagen ja, ist eine freie Entscheidung. Da denke ich manchmal, das ist wie, ist vielleicht eine komische Brücke, die ich schlage, das ist wie bei Lehrern, die Feedback von ihren Schülerinnen und Schülern einholen.
Ja.
Das sind oftmals die, die es gar nicht bräuchten, aber die es trotzdem machen. So, ne? Also, und auch die ein soziales, freiwilliges Jahr machen. Naja, pass auf, aber du wusstest es. Jetzt 2 Fragen miteinander verknüpft. Erstens, wie kann man sich das vorstellen, nach dem Abitur dann tatsächlich Journalistin zu werden? Und zweitens, deshalb habe ich gerade gegendert, Grüße gehen raus an alle, die mir schreiben. Beschwerden bitte an @netzlehrer auf meinem Instagram-Account. Würdest du das Schülerinnen und Schülern heute auch noch empfehlen?
Journalist zu werden?
Ja.
Kann ich nicht, weil der Job gerade so krass im Umbruch ist, dass ich noch nicht absehen kann, wie die Jobbeschreibung so in 10 Jahren aussieht. So, das ist eine.
Okay, erklär mal kurz.
Naja, die digitale Transformation trifft uns natürlich auch. Also wenn wir ehrlich sind, trifft sie uns seit 20 Jahren. Wir realisieren es aber vielleicht seit 5 Jahren, wenn überhaupt. Da hat der Journalismus total gepennt, genauso wie viele andere Sphären. Die Politik schreibe ich ja alles
in meinem... Die Schulen.
Die Schulen auch, ja, absolut. Ja. Ich schreibe darüber ja in meinem Buch. Deswegen fängt es jetzt so langsam an, dass die Arbeitgeber, die einem ein sicheres Auskommen garantieren können, das ist auch nicht selbstverständlich im Journalismus, die realisieren zum Teil erst jetzt, dass lineares Fernsehen, dass gedruckte Zeitungen und so weiter, das ist nicht die Zukunft. Eigentlich ist es auch nicht mehr die Gegenwart. Und haben gleichzeitig, ich habe es ja eben schon gesagt, auch verpennt, eigene Strukturen zu schaffen. Also de facto sind wir als Journalisten auf Instagram, als Sender, als Verlagshäuser, als Medienunternehmen auf Plattformen wie TikTok, wie Instagram unterwegs. Was nicht gut ist, weil es Plattformen sind, die sich in privater Hand befinden. Wir sehen jetzt gerade aktuell die Diskussion um Elon Musk, der Twitter übernommen hat. Und das befeuert diese Debatte. Und so schlecht ich das finde, dass er es getan hat, für die Debatte ist es gut, weil es jetzt keine abstrakte Diskussion mehr ist, weil er viel präsenter ist als Mark Zuckerberg, der Chef von Meta, zu dem Facebook und WhatsApp.
Ja,
und
sogar aktiv Fake News verbreitet
Wahnsinn.
Hat. Unfassbar.
Das ist der Wahnsinn, genau. Ich glaube, dass die Debatte durch Elon Musk nochmal konkreter wird, aber es gibt die Alternative nicht. Ich glaube nicht an Mastodon. Ich bin da auch. Es wird sich nicht durchsetzen. Es ist viel zu lahm. Wir sind eine Gratis-Mentalität und eine Zack-Zack-Mentalität.
Man muss tatsächlich etwas sagen, ganz kurz nur. Für diejenigen, die uns jetzt zuhören, vielleicht ist Mastodon dann schon auch gar nicht mehr aktiv. Mastodon ist ein dezentrales Netzwerk, das ein bisschen so aussieht wie Twitter, wenn man es in den 90er Jahren erfunden hätte. Es tut mir total leid, weil die Idee ist super.
Die Idee ist super.
Aber
wir sind versaut. Wir sind sozialisiert
durch
Twitter und haben diese Geiz-ist-geil-Mentalität. Die werden wir nicht mehr los, das glaube ich nicht. Und deswegen wird Mastodon nicht funktionieren.
Ja.
So leid mir das tut. Ich versuche da auch mitzumachen, aber ich merke an mir selber, ich kann die Ansprüche auch nicht wieder zurückschrauben.
Aber das ist irre, weißt du, weil du hast gerade was formuliert. Du hast nämlich gesagt, dass wir nicht wissen, wie der Journalismus in 10 Jahren aussieht. Das wirkt sich ja auf die Schule zurück, insofern, als das eine Argumentation ist, der ich zur einen Hälfte folge, zur anderen nicht. Aber eine Argumentation ist ja, Schule muss ja etwas sehr Widersprüchliches leisten. Nämlich Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf Berufe vorbereiten, von denen wir gar nicht wissen genau, wie die aussehen. Ja? Also das heißt, das wirkt ja zurück. Aber
dann sind wir bei deiner ersten Frage.
Ja,
genau. Ich habe die Schule abgeschlossen und hatte dann noch ein bisschen Zeit bis zum Studium. Und dann habe ich mein erstes Praktikum gemacht.
Wo?
Klassisch, bei der Glocke. Das ist eine Gütersloher Tageszeitung. Und habe da alles gemacht, wirklich alles. Also die Klischees kommen nicht von ungefähr. Ich habe wirklich die Kaninchenzüchter besucht. Ich habe stundenlang auf irgendwelchen Sitzungen über Planfeststellungsverfahren hinterher dann geschrieben und so weiter. Und habe mich dann von Praktikum zu Praktikum gehangelt. Also ich habe mir von jemandem erklären lassen, der Bescheid wusste, Journalismus studieren, hätte mit meinem Abischnitt nicht funktioniert. Aber das kannst du dir...
Wieso nicht?
Ich hatte ein 2-2er-Abi.
Oh, check. Ich auch.
Ja, so. Und Journalismus war da schon, da stand eine 1 vorm Komma. Und mir sagte auch jemand, du kannst jetzt warten und dir Wartesemester ansammeln, aber das brauchst du gar nicht. Geh studieren, such dir das, was du am besten kannst, was dich am meisten interessiert. Schließ das ab. Das ist total wichtig, ne, weil eben Journalismus damals schon total überlaufen war, so wie heute. Und dann geht es vor allem um die, ich kenne selber Ausnahmen, Leute, die kein abgeschlossenes Studium haben. Das wird auch durchlässiger, aber ein Signal, das von einem abgeschlossenen Studium ja auch ausgeht, ist, da ist jemand, der oder die kann sich durchbeißen.
Ja.
So, schließ das ab und sammel so viel Erfahrung während deines Studiums wie nur möglich. Und das heißt, ich habe ein Praktikum nach dem anderen gemacht. Ich hatte bis aufs Fernsehen lustigerweise alle Medien durch, bis ich dann mein Studium abgeschlossen habe. Und dadurch habe ich wahnsinnig viel gelernt, was du im Studium nie lernen würdest. Also wie funktioniert eine Redaktion und auch damals schon, wo ist nicht genug Geld da, wofür, wie hilft man sich in solchen Situationen, wie sind die Abläufe, wo kann man improvisieren und so weiter, das ist super wichtig.
Ich musste gerade lachen, weil ich habe mal ein Praktikum bei der Westfälischen Rundschau gemacht.
Ja.
Ich wollte nämlich auch Journalist werden.
In Münster?
In Hagen, beziehungsweise in Gefelsberg. Das muss man wirklich nicht kennen. Also Gefelsberg muss man jetzt nicht kennen.
Alle Gefelsberger werden sich jetzt sehr freuen.
Ja, das ist süß und so, aber auch Hagen, also wir werden noch über Hagen sprechen, aber das, jedenfalls, ich weiß noch, Auch die Überschrift war so schön, die ich gemacht habe. Eine tolle Seniorenmodenschau habe ich besucht. Ja. Und aber mir hat das Spaß gemacht. Also aus sowas wirklich für mich damals, auch ich weiß nicht, 16, unfassbar langweiligem. Unfassbar langweiligem. So zu denken, so, aber jetzt mache ich das so, als wenn das wirklich das Tollste ist.
Das ist die Kunst.
Ja, das ist ne, irre. Allerdings muss ich auch, darf ich auch nicht verschweigen, dass ich es geschafft habe, ich glaube, in eine Kurzmitteilung von, ich weiß nicht, 100 Zeichen, so viele Rechtschreibfehler reinzumachen, dass mein Chef gefragt hat, ob ich überhaupt irgendwann mal Rechtschreibung gelernt habe. Ich habe ja Germanistik studiert. Die Interpunktion kam etwas später als bei anderen.
Okay, aber sie kam. Das ist doch die
Botschaft. Aber sie kam, ja. Nee, aber ich habe gerade gedacht, ist doch interessant. Dann müsstest du, weil du gesagt hast, okay, durchbeißen und Studium, das wird sich nicht ersetzen lassen. Aber im Grunde genommen muss man oder könnte man denjenigen, die jetzt Bock drauf haben, sagen, legt euch einen Blog an, legt euch Social Media an, damit ihr das versteht, damit ihr die Techniken kennenlernt, die, oder? Also wenn man Journalist werden will, führt doch sowieso keinen Weg dran vorbei.
Ja, das ist aber der zweite Schritt. Denn der große Unterschied ist ja, ich kann ja in meinem Blog, ich kann auf meinem Twitter-Account, bei Instagram machen, was ich will. Ich kann den allerletzten Quatsch behaupten. Wir haben es ja, du hast es gerade eben erwähnt, bei Elon Musk gesehen, der mit einer unfassbar bescheuerten Verschwörungstheorie um die Ecke kam im Zusammenhang mit dieser Hammerattacke auf den Mann von Nancy Pelosi. Da schreit dann die Öffentlichkeit irgendwann auf und sagt, der Mann ist jetzt der Inhaber einer unfassbar reichweitenstarken Plattform und verbreitet hier so einen Quatsch. Dann löscht Musk seinen Account vielleicht wieder, aber würde er Alex348073 heißen und hätte 5 Follower, könnte der das einfach stehen lassen und könnte sogar darauf hoffen, dass sich genug Vollidioten draufstürzen und das weiterverbreiten. So, und dann ist das einmal in der Welt. Ich habe kürzlich noch ein Interview gelesen mit einem Vater, dessen Sohn bei dem Amoklauf an der Sandy Hook School getötet worden ist. Und wie wir alle wissen, hat der Verschwörungstheoretiker Alex Jones sich auf diese Geschichte gestürzt, wurde zwar zu sehr, sehr hohen Geldstrafen
250
verurteilt.
250 Millionen. Ne?
Wahnsinn, wurde dazu verurteilt. Aber die Geschichte kriegt man nie wieder aus der Welt. Das Internet vergisst nichts. So, also was ich sagen will ist, ja, Social Media sind die Plattformen, auf denen wir alle eigentlich jetzt schon arbeiten müssten, tun nicht alle, wird in Zukunft anders sein, man kommt nicht drum rum. Aber nichts ersetzt eine Redaktion. Nichts ersetzt Handwerk. Und Handwerk ist nichts, was Social Media erfolgreich macht. Im Gegenteil. Deswegen, ja, man muss die Plattform kennen. Man sollte sich überlegen, wie kreativ man ist, wie kreativ man sein kann, sich angucken, was da alles möglich ist und wie viel Spaß einem das macht. Aber nochmal, Handwerk.
Ich würde gerne zum Abschluss eine sehr, sehr schwierige Frage stellen.
Da freue ich mich jetzt schon.
Pass auf. Du hast das Buch geschrieben, Die Shitstorm-Republik. Mhm. Da hast du auch eine Forderung abgeleitet, Social-Media-Kompetenz im Unterricht. Die habe ich sogar auch in meinem Buch übernehmen können, weil ich das auch wichtig finde. Ich möchte aber sozusagen das Pferd von der anderen Seite aufsatteln. Und zwar diese Shitstorm-Republik, da schreibst du ja eben über diese Shitstorms und über, wir haben gerade auch schon über Leute geschrieben, ne, Markus 5,38, die Unfassbares von sich geben und so weiter und so fort. Hast du eine Idee, woran es diesen Leuten mangelt? Und hat das auch mit Bildung zu tun?
Ja, absolut. Es hat absolut mit Bildung zu tun. Es hat mit einer Lücke in unserem Bildungskanon zu tun.
So, jetzt.
Es muss bereits im Lehramtsstudium, das ist nur ein Ansatz, du hast ihn aber gerade genannt, deswegen schlage ich jetzt den Link zur Schule, bereits im Lehramtsstudium muss markiert werden, dass es zum Alltag von Lehrerinnen und Lehrern gehört, dass Social Media da ist, dass Social Media den Alltag aller Menschen, die da vor ihnen sitzen, früher oder später zu einem hohen Maße ausmacht und welche Tücken Social Media beinhaltet. Schritt 1. Schritt 2 ist, alle angehenden Lehrerinnen und Lehrer müssen auch wissen, wie großartig Social Media ist, welche Möglichkeiten das eröffnet. So, ich finde, es muss an der Uni gar nicht gelehrt werden, wie funktioniert TikTok, wie funktioniert WhatsApp. Das ist 2 Semester später alles schon wieder so anders, das ist völliger Unsinn. Der Stellenwert muss klar gemacht werden. Und zwar nicht nur für Kinder, sondern die Verantwortung muss klar gemacht werden, die das auch für Lehrerinnen und Lehrer mit sich bringt. Denn, da bin ich beim nächsten Schritt, Eltern haben im Zweifel auch keine Ahnung. Ja, das ist auch schlecht und auch das muss sich ändern. Ich habe aber keine Ahnung, wie. Das wird sich ja demografisch irgendwann sowieso erledigen, weil die Generationen, die jetzt nachwachsen, damit groß werden und das an nachfolgende Generationen dann weitergeben. Nur ist es halt ein Problem, wenn die Generationen, die jetzt ranwachsen, da sich selbst überlassen bleiben. Eben mit TikTok-Challenges konfrontiert werden, deren Gefahrenpotenzial sie überhaupt nicht abschätzen können. Also wenn ich ganz lange die Luft anhalte, wenn ich mich ein bisschen stranguliere, wenn ich von einem Dach aufs andere springe. Also klar, das weißt du auch besser als ich. Es ist für Heranwachsende wahnsinnig wichtig, ein positives Fremdbild abzugeben. Dafür geht man vielleicht auch Gefahren ein, auch weil man sie eben nicht abschätzen kann, von denen du und ich sagen würden, na, stopp, ja, also nicht mal dran denken, ist völlig absurd. Das passiert ja, wir sehen die Fälle ja von Teenies, die sterben, weil sie an einer TikTok-Challenge teilnehmen. Ich schweife ab. Also Erwachsene müssten eigentlich wissen, was hat das für ein Gefahrenpotenzial, was hat das für ein positives Potenzial, wie bringe ich das den Kindern bei, die sich in meiner Obhut befinden, sodass sie es möglichst konstruktiv einsetzen und wie kann ich sie möglichst davor schützen, dadurch in Gefahr zu kommen, beziehungsweise wie kann ich so viel Kompetenz ausstrahlen, dass diese Kinder das Vertrauen haben, im Zweifel zu mir zu kommen.
Hm. So. Das war jetzt sozusagen der Punkt, wo ich diese Podcast-Folge an einen, jetzt müssen wir es möglichst anonym machen, an einen jungen Lehrer geben werde, der etwas geäußert hat, wo ich wirklich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe, so nach dem Motto, Social Media interessiert mich nicht, weil das genau die Punkte waren.
Ja.
Ich würde tatsächlich sogar noch was anfügen, würde mich jetzt wirklich am Schluss interessieren, was du dazu sagst. Ich glaube, dass das die Technik ist, die Werkzeuge, die Umgebung kennenzulernen. Ich habe aber das Gefühl, dass Schule es auch noch verpasst, den Menschen Selbstwirksamkeit mitzugeben. Weil ich das Gefühl habe, auf Social Media sind viele Äußerungen geprägt von Ohnmacht. Also das heißt, da laufen Leute rum und sagen in der Demokratie, wir sind ja die Diktatur und so weiter. Und ich glaube gar nicht, dass das was fehlt. Bildung in dem Sinne ist, dass man das nur mal eben erklären muss, sondern ich glaube, dass da Menschen auch sich äußern, die in Schulzeiten, und das kann ich insofern auch bestätigen, weil in vielen Schulen wird zwar gesagt, okay, wir brauchen Demokratieerziehung, aber die schaffst du ja nicht mehr im Arbeitsblatt. Sondern das ist so ein Kern, den ich versuche auch noch mal mehr rauszuarbeiten, dass so diese Stofffixierung und Noten und so, ja, wir müssen Sachen machen und ja, man muss eine Leistung erbringen.
Aber bediene dich deines eigenen Verstandes.
Richtig, richtig.
Ja, ja.
Ja, damit du nicht aus der Schule rauskommst und das Gefühl hast, eigentlich war das alles unnütz. Ich habe mich gefühlt wie ein Befehlsempfänger, der immer nur machen muss.
Na, das wäre ja schon eine Bewusstwerdung. Ich würde einen Schritt zurückgehen, sondern dass du aus der Schule rauskommst und denkst, okay, wo ist denn der Nächste, der mir was erklärt? Wer ist denn in meinem Erwachsenenleben quasi die Lehrperson oder wer sind die Lehrpersonen? Und das sind, zurück auf Social Media gemünzt, das sind dann die Rattenfänger. Das ist immer so despektierlich, weil es natürlich keine Ratten sind, die denen hinterherlaufen, aber das ist ein Begriff, mit dem können wir alle was anfangen. Ganz viele der Leute, die auf Social Media so einen Stuss verbreiten wie, wir leben in einer Diktatur, wir haben hier keine Meinungsfreiheit mehr, die wissen es selber besser. Die finden aber genug Leute, die ihnen glauben. Weil sie vielleicht, wir sehen das ja in den Protesten gerade, die Leute, die zum Teil auf die Straße gehen, nicht alle, aber eine erstaunlich große Schnittmenge, so zeigen ja erste Studien, entsteht bei Leuten, die erst gegen Corona-Maßnahmen per se auf die Straße gegangen sind, also sehr undifferenziert und sehr brutal, dann jetzt gegen die Ukraine hetzen, die überfallen worden ist von Russland und die auch schon vor fast 10 Jahren auf der Straße mit Pegida marschiert sind und Hassparolen auch in Richtung Geflüchteter skandiert haben. Das heißt, es gibt einen harten Kern, der möchte gar keine Demokratie und behauptet deshalb, wir hätten schon gar keine mehr und deswegen müssten wir das, was wir jetzt gerade haben, umstürzen. So. Und weil die sich irgendwann in dieser chaotischen Gemengelage von einfach nur dagegen, Thema random, etabliert haben als Leute, die vermeintlich Ahnung haben, laufen denen jetzt andere Leute hinterher. Und dann ist es eben fast egal, was sie behaupten. Auf die wird spekuliert. Und wenn ich aber, genau das, was du gerade gesagt hast, wenn ich in meiner Schullaufbahn immer gelernt habe, passt auf Leute, wir sind hier, wir bringen euch was bei, dafür sind wir da, wir sind aber auch nicht allwissend. So, wir wollen mit euch in den Dialog.
Absolut.
Wir finden es total spannend, wenn ihr was anders seht als wir. Bitte lasst es uns wissen, lasst uns miteinander reden, lasst uns trainieren. Es ist ja wie ein Training, ja, also zu lernen, zu debattieren. Ich finde auch, Debattierclubs müssten eine viel größere Rolle bei uns in Deutschland spielen. Dann würden wir mit Kritik nämlich auch anders miteinander umgehen. Wenn man dieses Selbstbewusstsein, das klingt total paradox, anerzogen bekommt, dann ist es, glaube ich, auch viel, viel einfacher, sich klarzumachen, okay, derjenige behauptet gerade das und das, in mir regt sich irgendein Bauchgefühl, darauf kann ich vertrauen, weil ich eine integre Person bin. Ja, ich glaube, dann würde viel Quatsch gar nicht erst so große Runden ziehen, wie es im Moment der Fall ist.
Ein grandioses Schlusswort von der rebellischen, lernbegierigen Nicole Diekmann, dem ehemaligen Hedonistenweib. Natürlich jetzt nicht mehr. Oder vielleicht doch ein bisschen. Und jetzt Leiterin des Digitaldressorts.
Man wird es nie ganz los, aber wenn es sich mit dem Alltag nicht vereinbaren lässt, dann muss es halt schlummern bis zur Rente.
Nicole Diekmann, herzlichen Dank.
Sehr gerne. Spaß gemacht.
Dito. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Weiter diskutieren könnt ihr auf meinem Instagram-Kanal @netzlehrer oder auf Twitter @blume_bock. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für SWR 3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fall. Wenn ihr noch mehr von Nicole Diekmann hören wollt, dann schaut euch mal ihren Podcast Gegen jede Überzeugung von SWR 2 an. Hier diskutiert sie jeden Montag mit Stefan Anpalagan über gesellschaftliche Themen, die für Streit sorgen und bei denen schnell mal die Stimmung kippt. In jeder Folge verteidigt einer der beiden eine provokante These, die nicht mal den eigenen Überzeugungen entsprechen muss und versucht den anderen und auch sich durch gute Argumente davon zu überzeugen. Ein bisschen wie ein Debattierclub als Podcast. Jeden zweiten Montag gibt es eine neue Folge von Gegen jede Überzeugung in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß beim Reinhören.